Guten Morgen euch allen. Freue mich, dass ich an diesem Frühlingsmorgen, Frühfrühlingsmorgen, heute Morgen hier stehe, denn es ist so schön hell draußen. Tja. Und es ist so schön hell, wenn wir dem Auferstandenen begegnen. Und deshalb sind wir heute Morgen hier. Ich glaube, wir kommen auch ohne dieses Licht aus, oder? Dort ist es gewünscht. Ich habe mich sehr gefreut, nicht nur über diesen Frühling, neues Leben, sondern habe mich auch gefreut über das Eingangslied. Vielen Dank. Betty hat uns ein aramäisches Lied gesungen, in fast der Muttersprache Jesu. So hat unser Herr geredet, von Kindesbein an, und so hat er wahrscheinlich auch seinen Vater im Himmel gelobt. Und da war in diesem Lied von den großen Taten Gottes die Rede, jetzt mit meinen Worten. Wo sein Wirken, sein Handeln, wofür wir ihn nur loben können und staunen können, was er tut. Die letzten beiden Tage hatte Ulrike mit meiner Frau, mit Mitarbeitern Bibelinfostand in der Bonner Innenstadt. Und in mittlerweile 18 Jahren, hat man manches erlebt mit diesem Stand. Aber gestern war doch eine Besonderheit. Da war eine Frau, die menschlich gesehen recht nah schon bei Jesus ist. Aber sie hat den Schritt noch nicht getan, dass sie das wirklich ergreift, was Jesus Großes getan hat. Und sie hatte an diesem Morgen gebetet, gestern Morgen, Herr, gib mir ein Zeichen im Sinne von zeig dich. Ich brauche dich, Herr. Ich will dich. Und dann kommt sie in die Stadt und trifft ausgerechnet auf einen Bibelinfostand. Das ist so faszinierend, wie Gott selbst um kleinste Dinge in unserem Leben sich kümmert, dass wir ihm näher kommen, bis wir ihn finden. Noch hat sie diesen Schritt, so viel wir wissen, nicht gemacht bis zum letzten. Aber sie scheint irgendwie so direkt davor zu stehen. Sie braucht nur noch durch die Tür gehen. Und dafür möchte ich jetzt mit uns beten. Herr Jesus, es ist so faszinierend, wie du Menschen zu dir ziehst. Und wie du einfach attraktiv bist. Denn du bist so wunderbar, so freundlich, so herrlich, so voll Liebe und Barmherzigkeit und Güte. Und so voll Heiligkeit, du bist Gott. Möchten dir für diese Frau danken, dass sie kurz davor steht und du kannst sie zu deinem Kind machen. Und danke, dass du nicht loslässt und dass du zum Ziel kommst und dass du diese Geduld hast mit jedem von uns und uns letztendlich mit deiner Liebe überwindest. Du bist einfach wunderbar, Herr. Deine großen Taten. Amen. Warum stehe ich heute Morgen hier? Wegen der großen Taten Gottes. Wegen der großen Taten Gottes. Wir haben eben den Predigttext gehört. Ging es da in Römer 6 um die Taten Gottes? Da ging es um die Taten Gottes. Da geht es darum, wie Gott an jedem von uns, die wir heute Morgen sind, wenn wir sein Kind geworden sind, gehandelt hat. Das, was hier steht, das ist Realität. Das hat Gott getan. Und da möchte ich uns heute Morgen gerne hineinnehmen. Gott hat gehandelt mit jedem seiner Kinder. Wie hat die letzte Predigt geschlossen? Da heißt es im letzten Vers von Kapitel 5, damit wie die Sünde geherrscht hat zum Tode, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Die Gnade soll im Leben von jedem von uns herrschen. Das ist wunderbar, das ist Evangelium. Die Gnade soll herrschen. Nicht das Gesetz, nicht Druck oder sonst etwas, sondern die Gnade und Freundlichkeit Gottes soll unser Leben so prägen, dass uns nicht mehr die Sünde beherrscht, sondern Gottes Freundlichkeit. Das ist die beste Botschaft der Welt. Und ich hatte letztes Mal gesagt, so angeknipst und es ist da, das funktioniert nicht, obwohl Gott ganz konkret an jedem von uns gehandelt hat. Und doch müssen wir das einüben, lernen, praktizieren und das Tag für Tag. Das ist eine tägliche Aufgabe, das ist eine lebenslange Aufgabe und das ist eine lohnende Aufgabe. Wunderbar, wenn im Leben immer mehr seine Gnade, seine Freundlichkeit sichtbar wird. Das ist so ein Traum. Römer 6, Vers 1. Ich habe dann als ersten Punkt eine Frage gestellt. Was will ich eigentlich festhalten? Was will ich nicht loslassen? Da schreibt Paulus, was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Ja, also ich halte die Sünde fest, ich bleibe da drin, ich lebe das munter aus und dann kann ja Gott ganz viel Gnade schenken und mir das vergeben. Das ist ein absurder Gedanke, oder? Absurder Gedanke, obwohl logisch, ja, dann wird ja die Gnade größer, wenn da mehr Vergebung ist. Aber kann denn ein Kind Gottes ernsthaft ständig weiter sündigen, als Nachfolger Jesu in der Sünde verharren, damit die Gnade so richtig zur Geltung kommen kann? Ich würde erstmal sagen, das geht nicht. Und doch schreibt Judas im Judasbrief im Vers 4, es haben sich einige Menschen eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Gottlose sind sie, missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifungen. Also es gibt einen Missbrauch von Gnade. Das ist auch so für mich ganz bezeichnend, dass Gott Wunderbares gibt und wir es ins Gegenteil kehren können. In der Sünde beharren, in der Sünde verharren, das meint, ich will irgendwo bleiben. Ich will irgendwo bleiben. Ich will unter der Macht der Sünde bleiben. Das geht immer wieder an. Ich halte dich auch nicht für schuldig, lieber Rainer. Wir lassen uns davon nicht ablenken, denn wir haben so eine frohe Botschaft hier. In der Sünde beharren, in der Sünde verharren, das meint, ich will irgendwo bleiben, in einem bestimmten Machtbereich bleiben, obwohl ich ganz genau weiß, in dem Fall, das ist doch überhaupt nicht gut und ich will das nicht mehr und doch möchte ich irgendwie noch da drin bleiben, unter dem Einfluss. Ich möchte noch was festhalten, was ich eigentlich für falsch ansehe. Und doch scheint dieses Leben in der Sünde attraktiv zu sein. Und sei es nur, dass ich mich zu schwach fühle, um da rauszukommen und einfach aufgebe und sage, okay, natürlich, Jesus hat das alles für mich getan und für andere mag das ja auch gelten, aber für mich irgendwie klappt es nicht. Eine junge Dame hat mal gemeint, Wenn ich hier so Römer 6 höre, die Theorie kenne ich ja. Aber was ist eigentlich die Praxis? Die Praxis ist das, was da steht. Nämlich, dass wir das leben, weil Jesus an uns gehandelt hat. Kein Mensch, der einigermaßen klar ist bei Verstand, möchte weiterhin unter der Herrschaft des Teufels sein. Außer er wäre wirklich verwirrt. Und lassen wir uns nichts vormachen, es gibt doch nichts Schöneres, als an dem festzuhalten, was gut ist. Das heißt in Kolosser 1, wenn ihr nun bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, ja, das will ich festhalten, aber doch nicht die Sünde. Oder im 1. Timotheusbrief im 4. Kapitel, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Stücken. Ja, also hier im Evangelium, in der guten Lehre, da will ich verharren, aber doch nicht in der Sünde. Was will ich? Will ich im Reich der Sünde und des Todes und des Satans bleiben? Oder möchte ich im Reich seines lieben Sohnes leben? Will ich von Jesus regiert werden oder von der Sünde? Paulus sagt hier ganz klar, Vers 2, das sei ferne, auf gar keinen Fall. Das kann doch nicht mein Wille sein. Wie sollten wir denn in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Das ist der Kerngedanke dieses Kapitels. Gott hat an mir gehandelt, wenn ich ein Kind Gottes bin, indem ich für die Sünde tot bin. Ich muss nicht mehr gehorchen. Da ist eine stärkere Macht als die, die vorher war. Tod ist tot. Das ist der Kerngedanke dieses Kapitels. Das ist Evangelium. Ihr müsst dem bisherigen nicht mehr gehorchen. In Kolosser 3, Vers 3 schreibt Paulus, denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Und in 1. Petrus 2, 24 heißt es, Jesus Christus, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Und dann geht es noch weiter. Ja, durch seine Wunden, durch Jesu Wunden da am Kreuz, da seid ihr heil geworden. Heil geworden. Ein Mensch, der frei geworden ist von der Macht der Sünde, der ist wirklich heil. Wir brauchen Heilung, nicht nur körperlich, sondern noch viel, viel mehr von unserer Sündenkrankheit. Was will ich festhalten? Doch auf keinen Fall diese Sündenkrankheit. In Vers 3, kommen wir zum nächsten Punkt, ist ein Stichwort, über das ich immer wieder stolpere. Vers 3 beginnt mit einem wisst ihr nicht. Wisst ihr nicht? Ist euch das gar nicht bekannt, was jetzt kommt? Also entweder sie wussten das wirklich noch nicht. Hat ihnen noch keiner gesagt. Mag damals der Fall gewesen sein. Ich habe diesen Text schon sehr, sehr oft gehört und bewegt. Oder sie hatten es zwar gehört, aber nicht verstanden. Es wäre bei dem Text durchaus plausibel. Der Text ist nicht einfach zu verstehen. Ich unterrichte den Römerbrief nun schon viele, viele Jahre. Und ich erlebe auch in meinem, bei meinen Studenten immer wieder Pastoren, die bei genau diesem Text sagen, nee, also das habe ich noch nicht verstanden. Aber das ist so eine wunderbare Wahrheit, die hier steht. Wisst ihr nicht, aber habt ihr noch nicht verstanden. Oder sie hatten es wieder vergessen, nachdem sie es gehört hatten. Ich fürchte, das ist dann, wenn man den Text nicht im Leben umgesetzt hat, wenn man das nicht erlebt, was da steht und was Gott Großes für einen getan hat und bereithält. Oder ihr Leben sah so aus, dass die Frage, wisst ihr nicht, dass ihr für die Sünde gestorben seid, berechtigt war. Der letzte Fall ist eigentlich der traurigste, oder? Das, was jetzt kommt in diesem Text, sind Fakten, Tatsachen. Und ich möchte an uns, an mich diese Frage stellen, weiß ich um diese Fakten? Das erste Faktum, in Jesu Tod getauft, das heißt mit ihm gestorben. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? Da ist von einer Taufe die Rede, die wohl nicht einfach die Wassertaufe ist, sondern viel, viel mehr. Es ist von einer Taufe die Rede, die schon Johannes der Täufer im Blick auf Jesus so kennzeichnet. Ich taufe mit Wasser, also Johannes tauft mit Wasser. Er aber, der nach mir kommt, Jesus, der wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Das ist die Taufe, von der hier die Rede ist. Wer mit Christus, wer auf den Namen Jesu Christi getauft ist, der ist in seinen Tod getauft, das heißt mit ihm verbunden. So wie Jesus gestorben ist, so ist unser alter Mensch mit ihm gestorben. Das in uns, was gegen Gott rebelliert, da habe ich, glaube ich, das letzten Sonntag drüber geredet, wenn ich mich recht erinnere. Das, was gegen Gott ist, was uns zum Sündigen treibt, was uns immer wieder zwingt zu sündigen, das ist mit Jesus gestorben. Warum? Weil Jesus jedes seiner Kinder in seinen Tod mit hineingenommen hat. Das ist schwer zu verstehen, oder? Aber das ist ein Faktum, eine Tatsache. Gott hat gehandelt. Hier steht nicht, Gott wird uns immer wieder ein bisschen in den Tod mit hineinnehmen. Nein, das ist einmal geschehen, als wir Christ geworden sind. Ein Faktum, eine Tatsache. Zweites Faktum, Vers 4, mit Christus auferweckt zu neuem Leben. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir ein neues Leben leben, ein neues Leben führen. Also erst mit Christus in den Tod, der alte Mensch, die Sünde in uns ist tot, und dann werden wir mit Christus zu neuem Leben auferweckt. In Galaterbrief erklärt uns Paulus das so, Galater 3, Vers 27, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Das ist so, als hätte ich ein neues Jackett hier bekommen. Und das sieht so aus wie Christus. Mit der Gerechtigkeit Christi angezogen, hieß es letzten Sonntag. Ja, ganz neue Kleidung, zu neuem Leben auferweckt. Gott hat uns wirklich neu gemacht. 2. Korinther 5, Vers 17. Wir sind eine neue Schöpfung. Nicht ich fühle mich wie neugeboren, sondern ich bin neugeboren. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn ich nur dann neugeboren wäre, wenn ich mich gerade danach fühlen würde, dann können wir einpacken. Nein, es geht um Fakten. Warum? Weil Gott am Kreuz gehandelt hat und das wirkt sich auf uns aus. Ein neuer, veränderter Mensch. Epheser 4 heißt es, zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Zieht den neuen Menschen an. Und der sieht zum Beispiel so aus, geht es hier weiter, Epheser 4, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Eines von vielen Beispielen, was das ganz konkret heißt. Bleibt nicht in der Theorie stecken, sondern wird im ganz normalen Alltag real. Ich möchte gerne an den nächsten Sonntagen, wo ich predigt habe, damit weitermachen, gerade auch dieses Praktische. Heute bin ich bei den Fakten. Das erste war, in den Tod getauft, der Leib der Sünde ist tot. Das zweite Faktum, mit Christus auferweckt zu einem neuen Leben. Das dritte Faktum, ihm in der Auferstehung gleich. Vers 5. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Ich denke da erstmal, ja, aber das ist doch später mal. Das ist doch später mal. Ja, das ist auch später mal. Vollendet ist das Zukunft. Es heißt im ersten Johannesbrief im dritten Kapitel, wenn wir ihm gegenüberstehen, wenn wir bei ihm sind, dann werden wir ihn sehen, wie er wirklich ist, und dann werden wir ihm gleich sein. Ja, das ist Zukunft. Und jetzt, hier steht, wir sind mit ihm verbunden, auch in seiner Auferstehung, aber nicht erst mal später, Vollendung, sondern jetzt und hier und heute. Das ist ganz schwer zu begreifen, finde ich. Aber es ist doch nicht so einfach. Das ist doch das Programm, das Gott mit uns hat. Er möchte unsere Gottesebenbildlichkeit wiederherstellen. Und Gottes Ebenbild, das ist das, wie Jesus ist und wie Jesus aussieht. Und dass er uns damit sich verbindet und dass das nicht einfach nur durch ein bisschen Veränderungsprogramm geht, sondern wirklich sein Handeln sein muss, das ist ganz klar. Jeder Christ, der eine Wiedergeburt erlebt hat, jeder Christ, der ein neues Herz und einen neuen Geist bekommen hat, jeder Christ, der eine neue Schöpfung ist, in dem wirkt die Auferstehungskraft Gottes. Gibt es eine größere Kraft als die Auferstehungskraft Gottes? Die Spitze unseres Römerbriefs, so sehe ich es zumindest, ist Römer 8, wo dann der Geist Gottes dazukommt in unser Thema. Und da wird uns genau die gleiche Überlegung nochmal bewegen. Da heißt es, mit der Kraft, mit der Gott Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, hat er auch euch lebendig gemacht. Faktum, Tatsache. Viertes Faktum, wir müssen nicht mehr der Sünde dienen. Vers 6, wir wissen ja, schon wieder dieser Ausdruck, wir wissen, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort ab jetzt nicht mehr der Sünde dienen. Wir müssen nicht mehr. So wie es in Galater 2 heißt, ich lebe, doch nun ich, nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Faktum. Fünftes Faktum. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Wenn er mich heute Morgen, als ich aufgewacht bin und doch nicht richtig aufgewacht bin, gefragt hätte, Thomas, bist du frei geworden von der Sünde, von der Macht der Sünde? Dann hätte ich dieses Faktum erstmal suchen müssen. Dabei ist dieses Faktum am deutlichsten ausgedrückt bei Jesus selbst. Die für mich mit bewegendste Stelle und deutlichste Stelle bei diesem Thema, die ist nicht bei Paulus, sondern bei Jesus in Johannes 8. In Johannes 8 sagt Jesus in Vers 34, wahrlich, wahrlich, also ganz sicher ist es so, Amen, Amen, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist ein Knecht, ein Sklave der Sünde. Es gibt keine deutlicheren Worte. Und dann heißt es in Vers 36, wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Was ist das Faktum? Was sind die Fakten? Fünf Fakten, auch in meinem Leben und in meinem Alltag, Ausrufezeichen, nicht Fragezeichen. Ausrufezeichen. Watchman Nee hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Das normale Christenleben. Das normale Christenleben. Das, worum es hier geht, um diese Fakten, die erlebbar sind, sind nicht für einige Spezialisten, sondern das ist das normale Leben eines Christen. Und ich möchte euch damit nicht traurig machen, wenn ihr sagt, da ist noch nicht genug da, sondern Appetit, das hält Gott für uns bereit. Das möchte er uns jetzt schenken, dass das Wirklichkeit wird. Drittens, alles kommt auf den Glauben an. Alles kommt auf den Glauben an. Ich lese uns die Verse 8 bis 10. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort nicht mehr über ihn herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. Da ist Christus Vorbild. Genauso wenig wie Christus noch irgendeiner Macht untersteht, genauso wenig ein Christ, wenn er mit Christus auferweckt ist zu einem neuen Leben. Da heißt es in Vers 8, sind wir mit Christus gestorben, so glauben wir, so vertrauen wir darauf, dass wir mit ihm leben werden. Und wir sind auch hier nicht in der Zukunft, sondern jetzt und hier. Alles kommt auf den Glauben an. Auf mein Vertrauen in Christus, dass er das für mich und an mir getan hat und dass er das jetzt hier und heute in meinem und deinem Leben umsetzt. Glaube ich das? Vertraue ich wirklich diesen Fakten? Jesus Christus hat jedes seiner Kinder frei gemacht von der Sünde. Glaube ich das? Glaube ich, dass ich mit ihm gestorben bin? Glaube ich, dass ich mit ihm lebendig geworden bin? Und vertraue ich darauf, dass das nicht nur meinem Nebenmann, meiner Nebenfrau hier im Gottesdienst gilt, sondern mir. das, was uns Jesus zuspricht. Jedes seiner geliebten Kinder kann und wird von ihm verändert werden. Das ist die Liebe Gottes, die da dahinter steht. Ich möchte nicht stehen bleiben bei einem kaum zu glauben. Viertens, geht von den Fakten, den Tatsachen aus. Also jetzt beginnt der Paulus mit der praktischen Umsetzung, die dann, ich meine der Werner nächsten Sonntag, bist du mit Predigen dran? Mhm. Die der Werner am nächsten Sonntag weiterführen wird in Kapitel 6. Da heißt es in Vers 11, so auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Haltet dafür, rechnet mit dieser Tatsache. Geht von diesem Faktum aus, ihr müsst der Sünde nicht mehr gehorchen. Ihr seid gestorben. Da ist weder meine Anstrengung gefragt, ich muss mich jetzt irgendwie verändern. Da wird auch sonst nichts von mir erstmal verlangt. Ich soll mich damit vertraut machen und das zum Ausgangspunkt für jeden Tag aufs Neue nehmen. Das hat Gott Großes an mir getan. Davon jeden Tag neu ausgehen. Das fängt morgens an, geht durch den Tag und endet abends im Rückblick. Das ist das Programm für unser Leben, für jeden Tag. Fünftens, lasst euch nicht von der Sünde beherrschen. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Wir waren eben bei Tod. Tod ist doch eigentlich Tod, oder? Aber der Paulus ist, ich sage mal, Realist. Der ist kein Schwärmer, der hier irgendwo durch unsere heiligen Hallen schwebt. Nein, der Paulus ist mitten im Alltag und er redet hier von Begierden und er redet von der Gefahr, dass doch die Sünde wieder über uns herrscht. Da muss noch etwas in uns sein, was immer noch hingezogen ist, versuchbar ist, nicht frei ist. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib. Das ist eine Willensentscheidung. Da haben wir doch mal angefangen heute, oder? Wie kann ich denn noch in der Sünde bleiben wollen? Das geht doch eigentlich gar nicht. Das ist eine Entscheidung. Ich will das nicht mehr. Ich möchte das, was Gott für mich getan hat, jeden Tag in Anspruch nehmen. Die Gnade soll herrschen. Wir werden im 7. Kapitel damit, gerade auch mit Begierden und wo es einem hinzieht, noch mehr zu tun haben. Mir hilft an der Stelle das, was Martin Luther unübertreffbar formuliert hat. Den alten Menschen, den will ich jeden Tag ertränken, aber das Biest schwimmt. Ja. Das ist ein anderes Bild, das sehr, sehr gut ist. Das Biest schwimmt. Es gibt nur einen, der dieses Biest ertränken kann. Jeden Tag aufs Neue. Und das ist Jesus mit seiner Auferstehungskraft. Und auf die können wir setzen. Stellt euch Gott zur Verfügung. Da heißt es in Vers 13, auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch Gott selbst hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind. Und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Das sind harte Worte, oder? Waffen der Ungerechtigkeit, Waffen der Gerechtigkeit. Das hat Wirkung, wem ich mich Gott ganz als Opfer hingebe. Ich freue mich schon riesig auf das Thema, das dann am Anfang von Kapitel 12 kommen wird. Gebt euch Gott als ganz Opfer hin. Ja. Das heißt in 2. Timotheus 2, aber der feste Grund Gottes besteht. Also das ist unsere Basis, unser Fundament. Der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Der Herr kennt alle seine Kinder, die sein Eigentum sind. Und es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Das gehört zusammen. Kommen wir zum Schluss. Ich habe es überschrieben, Verheißung und Ausblick, Vers 14, Verheißung und Ausblick. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Das ist die Verheißung. Die Sünde wird nicht über uns herrschen können. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, das wir erfüllen möchten, um uns vor Gott etwas zu verdienen. Das ist hier im Römerbrief ab Kapitel 5, Vers 1 vorbei. Wir sind gerecht durch den Glauben. Wir sind freigesprochen. Wir haben Vergebung. Wir können uns und sollen uns nichts verdienen. Wir sind frei geworden, auch von diesem Anspruch des Gesetzes. Er sei richtig oder falsch, dieser Anspruch. Nein, wir sind unter der Gnade. Wo habe ich heute eingesetzt? Die Gnade aber herrsche in eurem Leben. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich bin einfach total begeistert von dir, dass du für uns am Kreuz gestorben bist und dass das Vergebung unserer Schuld bedeutet, aber auch Erlösung, Befreiung. Du hast die Ketten der Sünde gesprengt. Du hast unseren alten Menschen getötet. Er ist mit dir gestorben und wir sind mit dir auferweckt, lebendig geworden, neues Leben, eine neue Schöpfung. Herr, es ist einfach wunderbar. Ich möchte dich bitten, dass du in meinem Leben, in unserem Leben, immer mehr Gestalt gewinnst. Verändere du uns, leb du wirklich in uns. Herr, für mich ist eindeutig, wer in meinem Leben herrschen soll, das bist du, mit deiner Freundlichkeit und Gnade. Amen.
Amen.